Hallo, mein Name ist Jan Jessen. Ich bin Krisen- und Kriegsreporter. In meinem Podcast im Krisenmodus nehme ich euch mit auf meine Reisen in Gebiete, die sonst gemieden werden. Begleitet mich und hört Geschichten von Betroffenen. Im Krisenmodus findet ihr auf allen Podcast-Plattformen.
Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer ähnlich tragischen Situation mich zurückzulehnen und zu sagen, tja, so ist es halt. Sondern man würde alles tun. Und wenn es auch in die Illegalität gehen würde, ich würde alles tun, ja.
All You Can Stream, dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt.
Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Ich klinge ein bisschen rauer als sonst. Ihr möget es mir nachsehen. Micha hat auch schon gesagt, es klingt hörenswert, oder? Findest du nicht? Ich finde, es hat irgendwie.
Es klingt absolut der Jahreszeit angemessen.
Ja, genau. Ich versuche mir das jetzt auch so ein bisschen schön zu reden. Ihr merkt es schon. Genau. Du hast ein Thema an mich herangetragen, Micha, über das du gerne am Anfang mit mir sprechen möchtest. Ich sage ja immer, ich heiße dich zu unserer allzweiwöchentlichen Therapiestunde willkommen. Und so ist es auch in diesem Fall wieder, weil du hast einen Moment gehabt, über den du dich gerne austauschen möchtest, beziehungsweise ja, du möchtest ihn aufarbeiten. So habe ich das jetzt wahrgenommen.
Ja, na, ich hatte tatsächlich aus ganz aktuellem Anlass, tatsächlich wollte ich über peinliche Interviewmomente sprechen. Und da hat sich ja doch bei dem einen oder anderen von uns ein bisschen was angesammelt über die Jahre. Nee, tatsächlich, ihr habt es ja auch schon am Anfang dieser Podcast-Folge gehört. Wir haben diesmal Heike Makatsch im Interview. Und da ist mir was passiert, was ein bisschen peinlich war, zumindest für mich. Also es war ein Zoom-Interview. Das heißt, es lief remote ab über Video. Sie war, glaube ich, in Berlin. Ich war in Hamburg. Wir wurden zusammengeschaltet und dann ist man ja erstmal in unterschiedlichen Räumen. Du kennst das, Melanie, dass man erstmal in so einem vorbereitungsvirtuellen Raum ist, bevor man dann mit dem Talent, wie es neudeutsch heißt, spricht. Und ich war noch in diesem Vorraum und ich hatte, laut Plan, hatte ich noch ein paar Minuten Zeit. Und da ich vor der Aufnahme oder vor dem Interview, wie immer, relativ viel getrunken habe, um die Stimme zu ölen, da haben wir wieder da eine Erkältung, musste ich dann nochmal austreten. Dachte ich, naja, die Zeit reicht ja auch noch aus. Melanie greift gerade zum Glas, sehr gut.
Prost.
Prost, genau. Dachte ich von denen, da kann ich doch nochmal kurz ums Eck gehen, austreten. Immer eine gute Idee vom Interview. Und dann, als ich wiederkomme,
war sie schon da.
Und sie war schon on air praktisch. Und ich sehe das und stürme natürlich zum Schreibtisch und zum Mikro und höre sie nur noch sagen zu ihrer Pressedame, die daneben steht. Und es war auf Englisch. Und sie sagt, I don't know, maybe he's on the loo. Und ich komme zurück, ja, yes, he was on the loo. I'm sorry.
Das ist aber auch sehr witzig, dass die Pressedame auf Englisch mit dir interagiert und ihr dann das Ganze auf Deutsch gemacht hat. Das ist ja für die Pressedame auch cool. Dann versteht sie wahrscheinlich nichts davon, aber ja.
Ja, ich meine, man muss ja dazu sagen, die Serie, über die wir nachher noch sprechen werden, also Where's Wanda, ist ja die erste deutsche Apple TV Plus Produktion. Das ist ja ein internationaler Konzern. Insofern war da auch internationale Presse am Start. Insofern kann man das verstehen. Sie hat ja auch mal in England gelebt. Auf alle Fälle lief halt dieses Gespräch und ich stürzte dazu und sagte, ja, hier bin ich schuldig im Sinne der Anklage. Ich war auf Klo und war natürlich ein bisschen überstürzter Start in das Interview.
Ja, aber ich kann das toppen, Micha. Ich hatte einen unangenehmeren Moment, einen sehr unangenehmen Moment, vielleicht auch ein bisschen unprofessionell, ich weiß es nicht.
Okay, jetzt ist es zu spät, um noch Namen zu ändern. Also wir reden von dir und nicht von einer Kollegin, der was ganz Verrücktes
passiert. Ja, genau, einer Freundin von mir ist mal was passiert. Ja. Nein, ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen reingeschmissen worden. Was soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, bei mir war das telefonisch. Das ist dann auch nochmal ein bisschen problematisch. Ja. Aber es ging um eine große historische Serie. Ich möchte jetzt nicht sagen, um was es sich handelt, weil dann lässt es sich
zuordnen. Im Zweifelsfall um Sissy, oder? Bei dir?
Nein, es war nicht Sissy. Aber nichtsdestotrotz, es war eine große historische Serie mit sehr, sehr vielen Charakteren, die da mitspielen. Ja. Und ich hatte mit einem davon, mit einem Nebendarsteller, ein Interview. Und er hatte leider, also der Schauspieler hatte ungünstigerweise den gleichen Namen wie einer seiner Co-Stars, der eine ähnliche Rolle gespielt hat wie er. Also im Privatleben hatte er den gleichen Namen. So, und das haben nicht nur ich verwechselt, das hat auch die Agentur verwechselt und hat mir gesagt, ja, du redest mit dem und dem in der und der Rolle. Und es stellte sich dann im Verlauf dieses Gesprächs raus, dass es leider nicht die Person war, sondern derjenige, der genauso heißt, mit einer ganz anderen Rolle. Ja, das war so ein Hauch von unangenehm, weil ich dann irgendwann meinte, ja, und wie hast du ihn denn in der Serie, in der Staffel jetzt interpretiert? Und er meinte, ja, den spiele ich gar nicht. Also das war so, ja gut, ich habe ihn auch nicht gesehen, das muss man dazu sagen, es war ein telefonisches Gespräch.
Ja, das ist ja dann teilweise noch schlimmer, ne? Weil du nicht denkst von wegen, wie reagiert er jetzt wirklich? Normalerweise kannst du ja dann auch Gesichtszüge lesen und gucken, ob das jetzt wirklich einfach, ja, kann passieren. Ist doof, aber kann passieren.
Ja, er war lieb und nett, aber ja. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich konnte im Nachgang, habe ich gedacht, was hätte ich anders machen können und so weiter und so fort, aber ich hätte es auch nicht umgehen können, weil ich bin, wie gesagt, ich bin mit dem Namen ausgestattet gewesen, aus der Stimme habe ich es jetzt auch nicht rausgehört. Und es war nicht ideal, aber es war schon unangenehm, muss ich sagen. Also.
Und hattest du spontan genug andere Fragen? Weil die meisten konntest du wahrscheinlich dann in die Tonne kloppen.
Nee, das ging. Also das war wirklich, wir haben uns auch allgemein darum unterhalten und so weiter. Und das war auch erst relativ am Ende, dass ich da explizit dann drauf eingegangen bin. Also vorher war es dann so allgemein, dass das nicht aufgefallen ist. Ich habe mich im Nachhinein noch geärgert, dass die Frage dann noch vorkam, dass es dann noch aufgefallen ist. Aber er war total cool. Und wie gesagt, er war Nebendarsteller. Ich glaube, er war auch nicht so böse. Und gerade wenn es dann irgendwie so die dritte, vierte Staffel von irgendeiner Produktion ist, dann, also... Ja, ich möchte jetzt auch nicht schönreden, es war einfach unangenehm, aber es ist passiert. Also es ist einmal passiert, aber es passiert.
Aber das wäre noch die Steigerung gewesen, wenn du durch so ein ganzes Interview durchkommst und die ganze Zeit davon ausgehst, dass du mit jemand anders sprichst.
Ja.
Dann Jahre später, ach so, komisch.
War ganz wahr. Es war für die Fragen jetzt auch nicht so relevant in dem Fall und es war auch völlig in Ordnung. Ich glaube, er war auch nicht böse, aber es war im Nachgang dann so, dass ich dachte, okay, es hätte jetzt nicht sein müssen. Aber ja, es passiert, solche Sachen passieren. Wir führen so viele Interviews und letztendlich, also es ist ja manchmal auch ganz lustig dann zu erzählen.
Hatte ich dir mal von meinem Roundtable zur Serie The Night Manager erzählt?
Nein, ich glaube nicht.
Also Roundtable ist ja tatsächlich so, man kommt meistens in einem Hotel und dann sind halt noch andere Journalisten, teilweise auch aus anderen Ländern dabei. Das heißt, eine Hotelsuite, ein großer runder Tisch, daher Roundtable, ist aufgebaut. Können so 6 bis 8 Leute sein, die da um den Tisch rumsitzen. Und da saßen schon Journalisten und ich saß auch dabei. Und da waren dann, glaube ich, noch 2 Stühle frei. Einer davon direkt neben mir. Und wir sind so gerade in Vorbereitung. Alle holen ihre Aufzeichnungsgeräte raus. Und dann setzt sich noch eine Dame neben mich und guckt halt so in die Runde. Und ich dachte, es wäre eine Journalistenkollegin. Und nicke ihr freundlich zu. Und wir waren eine so internationale Gruppe. Und habe nicht gecheckt, dass das schon der nächste Interviewpartner war.
Oh Gott,
die Regisseurin der Serie, Susanne Bier, die man natürlich auch vom Gesicht her hätte kennen können. Ich kannte sie aber nicht und mir war das, ich saß auch noch direkt neben ihr und habe das wirklich als Letzter geschnallt und die anderen wussten es wahrscheinlich. Also das war dann auch so ein bisschen peinlich. Sie hat das aber sehr, sehr souverän genommen.
Also sie hat es auch gemerkt, dass du das nicht kapiert hast. Also ich weiß ja nicht, was du zu ihr gesagt hast.
Ich glaube, sie hat das schon gecheckt. Und da kam dann noch Tom Hiddleston an dem Tag und Hugh Laurie, da war natürlich ein bisschen der Fokus da, aber wo ist natürlich eine entscheidende Funktion, ne? Also wenn du da Regie führst, dann hat sie auch ganz toll gemacht oder sowas, aber ich kannte sie vom Gesicht nicht und ich habe mit jemand anders gewartet, der auf dem anderen Stuhl, der noch frei war, Platz nimmt und nicht direkt neben mir. Ja. War ein bisschen blöd.
Das ist manchmal halt auch ein bisschen unfair. Ne? In dem Fall hast du dann jemanden neben dir gehabt, der ja auch gar nicht vor der Kamera präsent war. Ich wiederum hatte das Szenario, wo du mit jemandem nur telefonierst und kein Gesicht vor Augen hast. Ne? Also manchmal ist die Grundvoraussetzung auch einfach ein bisschen schwierig. Aber ja, also es ist schon so ein Fremdschämen-Ding. Also es ist mir auch unangenehm gerade.
Ja.
Na gut, okay. Also wir hoffen, dass das bei den nächsten Interviews, die wir dabei haben, nicht wieder in der Form passieren wird. Ansonsten halten wir euch natürlich gerne auf dem Laufenden, was unangenehme Momente betrifft, damit ihr auch ein bisschen was zu lachen habt. Also von meiner Seite jetzt an dieser Stelle nochmal der Verweis, weil wir haben in dem Fall jetzt mal was Besonderes mit dabei. Wir haben nämlich eine Sonderfolge produziert, auf die wir gerne einmal hinweisen möchten. Ein Halloween-Special, was unmittelbar vor Halloween kommt in der nächsten Woche, am kommenden Freitag. Genau, und wenn ihr darüber im Bilde sein wollt und über alle weiteren Folgen, die wir regelmäßig herausbringen, dann abonniert gerne diesen Podcast, drückt auf die Glocke. Wir sind auf allen Podcast-Plattformen verfügbar und dann seid ihr immer informiert, wenn wir mit einer neuen Folge erscheinen. Micha, aber bevor wir uns auf, ja, du möchtest was sagen.
Das kann ja immer mal passieren, dass wir außer der Reihe mal eine Folge machen. Und das gab es ja auch schon in der Vergangenheit. Ich denke da nur an Weihnachten. Insofern abonnieren. Glocke aktivieren und dann wisst ihr immer Bescheid, wenn wir gerade was Neues produziert haben, irgendwelche neuen peinlichen Interviewerlebnisse erzählen.
Wirkt fast, als wenn du jetzt was andeuten möchtest mit Blick auf die Zukunft, aber das bleibt jetzt mal unser Geheimnis.
Erstmal Halloween. Ich freue mich schon auf
Halloween. Erstmal Halloween. Aber bevor wir jetzt zu Halloween kommen, Micha, erstmal diese Folge. Wir bleiben fokussiert, wir bleiben bei heute. Was haben wir denn heute alles Schönes mit im Programm?
Ja, wir haben die bereits angesprochene Heike Makatsch im Interview und zwar zu der neuen Serie Where's Wanda. Ist eine düstere Comedy-Serie. Apple TV Plus nennt das Dark Comedy. Darüber werden wir sprechen, auch über die Serie. Dann haben wir Rivals. Das ist eher so eine schlüpfrige Satire über Intrigen und Affären. Das Ganze spielt dann in der britischen High Society der 80er Jahre. Und zu guter Letzt ein Thema, was ich weiß gar nicht, ob ich dich überzeugen musste, aber was mir sehr am Herzen liegt, und zwar die neue Staffel von Hacks haben wir. Und das ist ja laut der Emmy-Jury die aktuell beste Comedy-Serie.
Wir haben es eben schon mal angedeutet, Heike Makatsch ist zu Gast in der heutigen Folge und wir sprechen über die Serie Where is Wanda bei Apple TV Plus verfügbar. Es ist die erste deutsche Apple TV Plus Serie. Und Micha, du hast mit Heike Makatsch gesprochen. Bevor wir dazu kommen, erstmal an dich die Frage, nicht wo ist Wanda, sondern in dem Fall, wer ist denn Wanda? Worum geht's denn in dieser Produktion?
Ja, wer ist Wanda? Wanda ist Teil der Familie Klatt und die leben in Sundersheim. Das ist so eine kleine, verträumte, fiktive Stadt in Deutschland. Und dort lebt sie mit ihren Eltern Dedo, ist der Vater, und Carlotta, das ist die Mutter, und ihrem Bruder Ole. Und plötzlich verschwindet Wanda. Also gemäß dem Serientitel, wo ist Wanda, verschwindet sie spurlos und die Polizei ist ziemlich ratlos. Doch dann gibt es eine neue Spur. Da ist sie allerdings schon ein paar Wochen verschwunden. Und dann sind es tatsächlich ihre Eltern, die die Sache in die eigene Hand nehmen und zu einer ziemlich drastischen Maßnahme greifen, weil sie sind überzeugt davon, weil diese Spur in der Nähe, mitten in dieser Stadt gefunden wurde, dass sie sagen, sie muss hier irgendwo in der Nähe sein und verdächtigen ihre Nachbarn. Und das heißt, die fangen in der Nachbarschaft Haus für Haus an zu suchen, beschatten ihre Nachbarn, installieren sogar Überwachungskameras. Und diese Möglichkeit gibt so überraschende Einblicke ins Leben der Nachbarn von der Familie Klatt. Und müssen feststellen, dass tatsächlich in Sundersheim hinter jeder Fassade ein Geheimnis wartet.
Das klingt extrem düster. Du hast vorhin schon ein paar Verweise gemacht, dass das Ganze als Comedy läuft, als Dark Comedy. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ein Kind vermisst wird, dass man da eine Komödie oder eine Comedy-Geschichte draus machen kann. Wie gelingt das denn jetzt in dieser Serie? Wie lustig ist das, dass ein Kind vermisst wird?
Dass ein Kind vermisst wird, ist null lustig. Das ist tatsächlich die Comedy kommt dann eher aus anderen Momenten, also aus dem, was dann eben in der Nachbarschaft entdeckt wird und dass sich auch die beiden, Dedo und Carlotta, so ein bisschen dabei ertappen, dass sie so reingezogen werden. Und es geht für Schritt eskaliert das immer weiter, dass sie am Anfang halt gucken, wer ist hier verdächtig, wer hat irgendwie einen Keller, wo irgendwelche Geräusche rauskommen. Da fühlen sie sich auch so ein bisschen ertappt und sind halt den Nachbarn auf der Spur. Und wie sie sich dabei anstellen und auch teilweise, wie sie damit umgehen, das soll dann eher so die Quelle für die Comedy sein. Natürlich nicht das vermisste Kind, aber es ist natürlich ein Drahtseilakt.
Es lebt auch ein bisschen von den Darstellern, weil wenn du ganz viele Nachbarn hast, hast du natürlich auch viele Leute, die da irgendwie eine Rolle spielen können. Wen haben wir denn jetzt alles mit dabei? Wem gehen sie denn in der Nachbarschaft auf die Spur?
Also Heike Makatsch ist Teil des Ehepaars. Ihr Mann wird gespielt von Axel Stein. Die Tochter, besagte Wanda, wird gespielt von Lea Drinder. Und dann hast du tatsächlich, wie du schon gesagt hast, in der Nachbarschaft wird es dann sehr, sehr namhaft und sehr prominent. Du hast zum Beispiel Paulina Roginski dabei, du hast Kostja Ullmann dabei, Joachim Krohl spielt eine Rolle, David Striso spielt eine größere Rolle als Bruder von Carlotta. Nidam Faruk, du hast also tatsächlich schon eine namhafte Riege von Leuten, die dieses auf den ersten Blick sehr harmlose, auf den zweiten Blick aber dann doch ein bisschen mysteriöse Sundersheim bevölkern. Und Bei den Stars, da ist für mich natürlich als Synchronfan ein Funfact, dass Thorsten Michaelis dabei ist. Der Name ist wahrscheinlich dem wenigsten bekannt, aber die Stimme, die kennt man auf alle Fälle. Das ist ein Synchronsprecher zum Beispiel von Benicio del Toro, von Chris Tucker, von Sean Bean. Also ganz bekannte Stimme. Und ich finde es immer lustig, wenn man auch, oder interessant, wenn man dann wirklich mal Leute, die hauptsächlich in meiner Wahrnehmung synchron machen, wenn man die mal wieder vor der Kamera sieht, ne? Weil du halt immer wieder dieses Kopfkino hast, was automatisch anspringt. Insofern habe ich mich da sehr gefreut, ihn tatsächlich in dieser Serie zu sehen.
Das macht mich jedes Mal wahnsinnig. Wenn ich dann jemanden dazu sehe mit einem Gesicht, dem diese Stimme nicht gehört, das ist, als wenn ein Synchronsprecher irgendwie wechselt oder sowas. Das kann ich gar nicht. Ganz schlimm. Ich habe auch momentan im Supermarkt läuft so eine Werbung, da wo ich immer einkaufe. Und das ist von irgendeinem Schauspieler, ist das die Stimme. Und der macht jetzt Supermarktwerbung. Und ich denke die ganze Zeit, was ist das? Das macht mich total wahnsinnig.
Ah, ja, ich weiß. Ich weiß, glaube ich, auch an wen du denkst und an welchen Supermarkt du denkst, den wir natürlich jetzt hier nicht nennen dürfen.
Nee, ich möchte das jetzt auch nicht namentlich nennen.
Der macht doch auch Cumberbatch und der macht Oma C. Und der macht auch John Hamm in Mad Men.
Du meinst jetzt besagter Synchronsprecher, genau. Den ich immer im Supermarkt höre. Das kann ich dir. Weißt du, was ich jetzt machen werde? Da werde ich nachher mal einfach mal irgendwo reinhören, wo Benedict Cumberbatch in Synchro zu hören ist. Und dann werde ich danach einkaufen gehen und dann checken, ob das die Stimme ist, die ich meine.
Aber nicht bei Sherlock reinschauen, weil da hat er eine andere Stimme. Also du musst dann schon bei Doctor Strange und so weiter
gucken. Okay. Spannende Side-Facts jetzt hier mal am Rande. Okay,
ja, ich mache mich auch immer unbeliebt, wenn ich mit Leuten dann schaue und dann fällt mir die Stimme nicht ein. Was ist eine Stimme? Und dann wird entweder irgendwie angehalten oder nebenbei gegoogelt oder beides.
Ja, ist ganz anstrengend. Das geht mir auch so. Ben Stiller ist, also der hat zum Beispiel diese Stimme, die würde ich unter Tausenden erkennen.
Oliver Rohrbeck.
Ja.
Legende.
Ja, ich weiß, das Thema hatten wir schon öfter.
Drei Fragezeichen.
Für mich ist es aber Ben Stiller. Ich kann nichts dagegen tun. Für mich ist es Ben Stiller.
Oder Gru.
Nochmal. Was?
Gru aus Ich einfach unverbesserlich.
Ach, ehrlich? Den habe ich nur auf Englisch gesehen. Ach so, ach, guck an. Ja.
Großer Fehler.
Wieder was dazugelernt. Naja gut, aber es geht jetzt um Where is Wanda. Wir bleiben da, wir bleiben beim Thema. Es ist die erste deutsche Apple TV Plus Serie, was ich sehr, sehr spannend finde, weil in meiner Vorstellung ist Apple jetzt in allen Ländern, wo sie zu sehen sind, unterwegs und macht da so eine lokale Serie, die irgendwie dann da vor Ort produziert wird. Was würdest du denn sagen, wenn du dir das jetzt mal angeschaut hast und reingeschaut hast? Macht es Lust auf weitere Original-Serien von Apple TV Plus?
Ne, Apple TV ist ja relativ spät dran. Das ist erstmal, was als erstes auffällt, finde ich. Wenn man überlegt, dass klar, Netflix war sehr früh dran, also von den großen internationalen, Amazon war auch ziemlich früh dabei. Dann kam noch Disney Plus, Sam, ein Sachse und so weiter, Deutsches Haus. Also es fällt schon auf, dass Apple dort relativ spät auf diesen Zug aufgesprungen ist. Es ist eine Serie, wo man erkennen kann, dass das schon einen internationalen Appeal haben könnte, weil dieses Sundersheim, klar, das soll eine deutsche Stadt sein, aber es ist dann doch schon auch ein bisschen überhöht vom Stil. Das ist schon so ein bisschen Bilderbuch und hell und gut ausgeleuchtet. Also es ist jetzt nicht so, was du in Deutschland so finden würdest. Also es ist eine andere Atmosphäre. Mich hat das so ein bisschen erinnert an Desperate Housewives. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, weil da ging es auch um Geheimnisse in der Vorstadt, aber noch mehr als inhaltlich fand ich dann auch diesen Stil, also diese Erzählstimme einer Figur, die bereits verstorben ist, dann aus dem Jenseits, also nicht, dass Wanda tot ist, sondern aber sie ist auch die Stimme, die, wir wissen nicht, was mit ihr passiert ist, trotzdem kommentiert sie die Suche nach ihr selbst aus dem Off und beschreibt halt, was halt in dieser Stadt vor sich geht. Das heißt, die ist so ein bisschen diese Klammer und das hat mich tatsächlich so ein bisschen erzählt und auch diese Bilder, das hat so einen ganz eigenen Stil gehabt. Ja, es wird mal spannend sein. Also du hattest ja vorhin schon gesagt, du hättest dir gedacht, das wäre jetzt ein richtiges Drama. Das habe ich auch mit Heike Macker besprochen über diese Tonalität und das ist total schwer. Und damit habe ich auch so ein bisschen Problem gehabt bei dieser Serie, diese Tonalität, diesen Spagat zu schaffen zwischen einerseits vermisstes Kind, Eltern in Todesangst um ihr Kind, versuchen ihr Kind rauszurücken, weil sie auch wissen, nach 100 Tagen sinkt die Wahrscheinlichkeit auf ein Minimum, dass du das Mädchen noch lebend finden wirst. Und auf der anderen Seite hast du dann halt auch witzige Momente. Und das ist immer schwer in Einklang zu bringen. Also das ist nicht leicht. Und da habe ich auch ein bisschen Schwierigkeiten gehabt.
Du hast Heike Makatsch gerade schon angesprochen, dann hören wir doch jetzt mal rein in dieses Gespräch mit der Hauptdarstellerin.
Ich freue mich sehr, dass ich Heike Makatsch begrüßen darf bei All You Can Stream. Hallo Frau Makatsch.
Hallo.
Es geht um das Projekt Where's Wanda? Sie spielen Carlotta, die Mutter von Wanda. Sie sucht ihre vermisste Tochter und beginnt dann, das nicht zu viel verraten, die Nachbarschaft auszuspionieren. Was hat sie an dem Projekt gereizt?
Ja, also es gibt eigentlich wenig, was mich an dem Projekt nicht gereizt hätte. Also es ist eine tolle Rolle. Es sind wunderbare Bücher gewesen, geschrieben von dem britischen Autor Oliver Langsley. Und er hat es geschafft, diesen wahnsinnig tollen, eigentlich britischen, aber gut ins Deutsche übersetzten schwarzen Humor über diese sehr dramatische Geschichte zu legen. Und Carlotta ist eine Hälfte der Eltern von Wanda, die andere Hälfte ist Dedo. Also dieses Ehepaar findet sich in dieser verzweifelten Situation, dass ihre Tochter verschwunden ist am Nuppelwockentag. Der Nuppelwockentag ist auch eine Erfindung des Autors, so wie er als Engländer Deutschland sieht. Und sie verschwindet und die Polizei hat nach einigen Monaten keine Ideen mehr, wie sie die Investigation weiter betreiben, und dann nehmen wir das selber in die Hand. Und wir verwanzen unsere Nachbarschaft und stoßen auf die absurdesten Geheimnisse unserer Nachbarn. Und das Ganze ist halt wahnsinnig absurd und quirky und lustig, aber auch spannend, auch, finde ich, bewegend und dramatisch. Jeder kann sich damit identifizieren, was bedeuten würde, dass ein Kind oder eine geliebte Person verschwindet. Und ja, es ist eine tolle Rolle und es ist bei Apple TV die erste originäre deutsche Serie. Also da ist viel zusammengekommen, was mir gefällt an diesem Job.
Was ich ja sehr spannend finde und faszinierend fand, dass ja dann Carlotta und Dedo im Laufe dieser Ermittlungen, die ja wirklich einfach nur mit dem Ziel, die Tochter endlich wiederzubekommen, in der Hoffnung, dass sie noch lebt, dann immer mehr so eine Art Faszination an dem Leben der anderen entwickeln und da auch so ein Blick hier rein, Blick in das Leben der anderen werfen kann. Inwieweit gibt's da so eine Parallele zum Schauspielerinnen-Dasein, weil da ja wahrscheinlich auch so eine Grundneugier am Leben beobachten von anderen Menschen auch da sein muss?
Also natürlich als Schauspielerin oder als Schauspieler, das ist das, was wir tun, ist versuchen, die menschliche Psyche mit all ihren Abgründen zu verstehen. Das ist von mir schon lange, bevor ich Schauspielerin wurde, ein Hobby gewesen eigentlich. Und nicht nur die Psyche anderer, sondern auch meine eigene Psyche zu verstehen, ist eine lebenslange Aufgabe, die ich sehr, sehr spannend finde. Ob Carlotta und Dedo da wirklich so eine Faszination drin gesehen haben, das weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, sie waren wirklich durchgehend von dieser Verzweiflung und Not getrieben, ihre Tochter zu finden. Und auf das, worauf sie stießen, war oft etwas too much information. Actually, ja. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie das alles so wissen wollten, was da hinter verschlossenen Türen bei ihren Nachbarn passiert. Und manchmal mussten sie ja dann oder müssen sie dann ja sogar eingreifen, weil es einfach zu brenzlig wird. Aber sie verstricken sich eigentlich eher notgedrungen als durch wahnsinnige Neugierde an den Nachbarn.
Ich stelle mir das vor, dass man als Berühmtheit oder als populäre und bekannte berühmte Schauspielerin manchmal auch so mit neugierigen Nachbarn zu tun haben könnte. Haben Sie da irgendwelche Erfahrungen gemacht, mal von der anderen Seite, dass Leute da irgendwie zu neugierig waren?
Gott sei Dank eigentlich nicht. Ich lebe ja in Berlin im Prenzlauer Berg und ich habe das Gefühl, es könnte die Leute nicht weniger interessieren, dass ich da wohne. Aber so war es irgendwie auch immer. Schon mein Leben lang. Ich hatte nie das Gefühl, jetzt auf der Straße übermäßig erkannt oder gar belästigt zu werden. Die Leute sind, wenn, dann sehr höflich. Und aber es passiert auch gar nicht so oft. Ich glaube, ich sehe dann auch immer sehr strubbelig aus, wenn ich aus dem Haus gehe. Und also das juckt wirklich keinen. Und Okay. Wir haben auch eine Wohnsituation, wo unsere Fensterfront vis-à-vis ist zu einem großen Stadthaus mit ganz vielen Fenstern. Also der Garten trennt uns. Und wir schauen uns ständig hinein in die Wohnungen gegenseitig. Aber das fühlt sich eigentlich eher sicher an, so dass alle wissen, ist alles gut beim Nachbarn.
Okay. Alles klar. Würden Sie denn einen ähnlichen Weg wie Carlotta beschreiten, wenn Sie in so einer ähnlichen Situation wären? Weil sie ist ja wirklich diejenige, die dann auch dann in dieser Partnerschaft dann noch mal den Drang verspürt, die Sachen in die eigenen Hand zu nehmen und nicht mehr der Polizei zu vertrauen. Oder nicht nur der Polizei zu vertrauen.
Ja, also ich denke, Carlotta ist auch diejenige, die sich ja manchmal alleingelassen fühlt, wenn es darum geht, dieses Schiff, dieses Familienschiff zu lenken und vor dem Untergehen zu retten, und hat auch diesen Kontrollwunsch. Und als natürlich sie die Kontrolle verliert, als ihre Tochter verschwindet, versucht sie durch Aktionismus irgendwie sich diesem Schicksal entgegenzustellen. Und ich glaube, wenn sie da aufgeben würde, dann würde ihre ganze Welt zusammenbrechen. Also es ist noch ihr Versuch zu überleben, dass sie zum Teil also absurde Ideen dann auch in die Tat umsetzt. Und ehrlich gesagt kann ich das nachvollziehen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, in einer ähnlich tragischen Situation mich zurückzulehnen und zu sagen, tja, so ist es halt. Sondern man würde alles tun. Und wenn es auch in die Illegalität gehen würde, ich würde alles tun. Ja, wie Carlotta. Ich kann sie da sehr gut nachvollziehen.
Als ich die Ankündigung für die Serie gelesen habe und jetzt noch nichts über die Tonalität wusste, habe ich gesagt, na, das wird ja sicherlich ein Drama sein. Ne? Also Eltern versuchen, ihre verschwundene Tochter zurückzubekommen und sind bereit, auch über Grenzen zu gehen. Wie froh waren Sie tatsächlich, dass Sie, wie wenn Sie ja relativ dann schnell irgendwie mitbekommen haben, als es gepitcht wurde, dass es halt kein reines Drama ist, sondern dass es halt eben dann doch diesen schwarzen Humor hat, auch satirisch ist, und dass es jetzt nicht ein reines Drama geworden ist?
Also ich kann nicht sagen, dass ich deswegen unbedingt froh war, weil ich Drama liebe und auch sehr düsteres Drama und auch das Schauspiel, das dramatische Schauspiel sehr schätze. Und ich auch finde, dass es manchmal schief gehen kann, wenn sogenannter schwarzer Humor dann einfach gar nicht so wirklich witzig ist oder auch zu viel behauptet oder so und nicht mehr und zum Teil auch die Figuren und ihren Konflikt dann verrät für einen guten Lacher oder so. Das finde ich kann sehr häufig passieren. Und deswegen war ich eher skeptisch und dann aber sehr, sehr erleichtert zu sehen, dass eben die Figuren nicht verraten werden, dass wir als die Protagonisten jede Situation sehr, sehr ernst nehmen. Dass es aber dann vielleicht doch trotzdem lustig inszeniert ist oder der Zuschauer lachen kann, liegt daran, dass die Situationen, in die wir geraten, so absurd sind. Aber wir als Schauspieler, neben dem, dass wir natürlich diese Überhöhung und die Comedy im Hinterkopf tragen, durften aber wirklich jede Situation realistisch und super serious nehmen. Und das, denke ich, ist auch die hohe Kunst oder das Erfolgsrezept dafür, dass man als Zuschauer, also dass ich als Zuschauer mit so einer schwarzen Komödie mitgehe und davon überhaupt berührt werde.
Ich frage auch deshalb, weil wir hatten vor einiger Zeit mal Jessica Schwarz interviewt, die hat gerade ein Projekt, glaube ich, gedreht, das sich so anlehnt an Maddys Verschwinden, diesen berühmten Fall des verschwundenen Kindes. Und sie hatte so von den Dreharbeiten erzählt und das klang wirklich sehr, sehr krass. Also, dass diese Rolle einen auch als Schauspielerin dann so begleitet, dass das eben auch super anstrengend ist, so ein Drama, sich in diese Situation reinzugeben als Elternteil, der eine Tochter verliert. Und deswegen dachte ich mir, dass es vielleicht auch diese Auflockerung durch diese komödiantischen Elemente dann vielleicht auch ein bisschen leichter macht, auch wenn natürlich die ernsten Szenen ernst gespielt werden müssen.
Ja, das ist sicherlich so. Also ich denke auch, dass das, was Sie da gerade beschrieben haben von Jessicas Projekt und wenn man wirklich realistisch in diese Szenerie, in das Szenario geht, dass dein Kind über Nacht verschwindet, also das wird sicherlich sehr anstrengend und emotional sein. Aber ehrlich gesagt liebe ich das und ist bestimmt ein Grund, warum ich die Schauspielerei gewählt habe und dass man da tief eintauchen kann in die Was-wäre-wenn-Szenarien und auch in die Abgründe der Verlustängste etc. Also das ist nichts, wovor ich mich scheue.
Sie haben gerade gesagt, deswegen auch diesen Beruf gewählt haben, denn zur Schauspielerei. Spüren Sie einen bestimmten Unterschied zwischen der Generation damals, als Sie angefangen haben mit dem Schauspiel, und den jungen Leuten, die jetzt in einem ähnlichen Alter sind wie Lea Drinder, die ihre Tochter spielt?
Ich denke, es gibt einfach unterschiedliche Schauspieler. Ich könnte das jetzt nicht an der Generation festmachen, da fühle ich mich jetzt nicht berufen, aber ich sehe in Lea zum Beispiel eine absolut, also bis in die kleinste Faser ist sie eine Schauspielerin und nimmt es auch wahnsinnig ernst im positivsten Sinne und habe selten so ein durchlässiges Wesen vor der Kamera gesehen wie Lea. Also das ist eine Vollblut-Schauspielerin, würde ich mal sagen.
Bevor Sie zur Schauspielerei gekommen sind, waren Sie Moderatorin bei Viva. Viva kam jetzt gerade ein bisschen wieder in die Schlagzeilen, auch durch das Comeback von Stefan Raab. Und ich habe mich gefragt, als es jetzt wieder aufkam, wie Sie heute auf die Zeit, auf die Viva-Zeit zurückblicken und wie sich dieser Blick vielleicht auch über die Jahre verändert hat.
Also diese Zeit damals, die ist so an mir vorbeigerauscht, dass ich sie gar nicht so richtig festhalten konnte. Und manchmal schüttle ich den Kopf darüber, wie wenig in mir eigentlich wirklich aus dieser Zeit hängen geblieben ist, weil es war so ein unbewusstes Dadurchrauschen, durch diesen Rausch, kann man wirklich auch so sagen, dieser für mich ja eigentlich nur paar Jahre meiner Viva-Moderation oder meiner Viva-Zeit und all dem, was ich da erlebt habe. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich Berichterstattung über Viva verfolge, dann wird mir klar, was diese Zeit für meine Generation damals vor dem Fernseher bedeutet hat oder die Generation etwas darunter und dass das wirklich ein Lebensgefühl war für viele, das sehr prägend war, wirklich sehr prägend und immer noch mit Nostalgie und Wehmut und all dem besetzt ist und das berührt mich dann und dann ärgere ich mich ein bisschen, dass ich es nicht ein bisschen bewusster erlebt habe und damals vielleicht auch schon gesehen habe, was man da macht. Aber vielleicht wäre es dann auch nicht das geworden, was es war, wenn man sich da schon so bewusst gewesen wäre.
Das kann natürlich sein. Zumal es ja wirklich dann eigentlich auch Influencer waren, bevor es diesen Begriff eigentlich gab. Also das wurde da nicht ausgeschlachtet als Werbeträger, aber es ist ja schon sehr ähnlich auch dieser Verbindung, die Fans heutzutage zu YouTubern haben oder eben zu Influencern, denen sie folgen.
Das wüsste ich jetzt nicht. Influencer sind ja Beeinflusser.
Ja, genau. Ja, klar. Aber diesen Einfluss, den sie haben.
Ich habe diese Vergleiche schon gehört, aber ich weiß eigentlich nicht, wieso. Wir waren halt Musikmoderatoren, VJs. Mhm. Vielleicht sind das Influencer, weil die jungen Leute sich da was abgeguckt haben oder das ihr Lebensgefühl beeinflusst hat. Ja, das kann man vielleicht sagen. Das stimmt, weil wir halt nicht Schauspieler waren, sondern wir selbst. Hm? Und deswegen da nicht wirklich viel dazwischen ging zwischen uns und das, was wir porträtiert haben oder das, was wir nach außen gezeigt haben. Also ja, vielleicht hat es was mit Influencerei zu tun, aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Sie haben schon viele, viele Rollen gespielt, auch teilweise historische Figuren, die es tatsächlich gegeben hat, zum Beispiel Hilde. Ich habe mich gefragt, ob es noch irgendein Biopic gibt, irgendeine Figur, wo Sie sagen, boah, die würde ich gerne noch mal spielen. Also darauf hätte ich richtig Lust. Gibt es da irgendjemanden?
Das habe ich mir jetzt noch nicht so ausgemalt, aber ich bin offen für Vorschläge.
Gibt's denn darüber hinaus vielleicht eine Traumrolle, von der Sie noch kommen? Kann ja auch ein Genre sein, wo Sie sagen, ah, da habe ich noch nicht so richtig viel gemacht, da würde ich mich gerne noch mal ausprobieren.
Also ich finde, ich habe das Glück, dass ich doch verschiedene Genres schon geschmeckt habe und mich darin ausprobieren durfte. Und ich liebe Comedy. Also damit habe ich ja auch meine Filmkarriere begonnen, mit der Männerpension, mit Detlef Buck. Also meine erste Rolle war eine komödiantische Rolle. Und ich weiß auch, dass das mir immer wieder Freude macht. Aber so richtig herausgefordert fühle ich mich dann auch immer vom Drama. Und deswegen freue ich mich, dass hier Drama und Komödie bei Wanda so nah beieinander waren, dass man beides auskosten und auf dieser Spielwiese ausprobieren konnte. Und ja, für meine Zukunft auch da bin ich offen für Angebote und liebe jedes Genre, wenn es gut gemacht ist. Also da habe ich gar keine Berührungsängste.
Heike Makatsch, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke.
Micha hat gerade schon ein bisschen mitgepfiffen und das bringt uns ganz gut zum nächsten Thema, weil Musik der 80er Jahre erholt ihn erfahrungsgemäß ja immer ganz gut ab. Deshalb wundert es mich nicht, dass wir dieses folgende Thema jetzt in der Folge mit drin haben.
Moment mal, fürs Protokoll. Ich habe jetzt nicht diese Serie, nur weil sie in den 80er spielen, hier reingedrängt. Ne?
Das war eine gemeinsame Entscheidung.
Nein. Das war eine gemeinsame Entscheidung. Ich hab's auf die Liste gesetzt und wir haben beide gesagt, ja. Wir sprechen über Rivals.
Ja, ich weiß, das Ganze ist für dich ja auch so eine Therapiesitzung. Deshalb habe ich gedacht, ich tue dir mal was Gutes und komme dir da in dem Punkt ein bisschen entgegen. Genau, wir sprechen über Rivals. Ist ab sofort bei Disney Plus verfügbar. Es sind insgesamt 8 Folgen. Genau, Micha, 80er Jahre habe ich schon angesprochen. Magst du einmal kurz einen Überblick geben? Worum geht's denn in Rivals?
Ja, ganz genau sind wir im Jahre 86 und es spielt in der fiktiven Grafschaft Rutshire. Lord Beddingham liefert sich eine Fehde mit Rupert Campbell Black. Und ja, anhand dieser Namen kann man schon sehen, wir befinden uns in der britischen Upper Class. Also sehr viele vermögende Snobs dabei. Der eine, von dem ich gerade gesprochen habe, Beddingham, ist der Chef eines Privatsenders in England. Und der andere, Campbell Black ist Politiker, Ex-Olympionike und vor allen Dingen Frauenheld. Und zwischen diesen beiden gibt es halt Intrigen und ja, es ist, man weiß noch, am Anfang weiß man nicht genau, was zwischen diesen beiden Leuten vorgefallen ist. Auf alle Fälle liefern sie sich so einen Machtkampf und wir blicken hinter die Kulissen eines britischen TV-Senders im Jahr 86 und es geht da um Klassendenken in dieser Serie. Es geht um Rassismus, es geht um Sexismus und vor allen Dingen geht es um viel, viel Sex. In den seltensten Fällen mit dem eigenen Ehemann oder der eigenen Ehefrau, weil hier sind Affären wirklich an der Tagesordnung.
Du hast die Geschichte auch in unserem Heft Streaming gemacht, da habe ich natürlich reingeschaut. Hm. Und das war auch dein Einstieg. Du beginnst mit den Sexszenen, was scheinbar ein sehr, sehr wichtiges Thema irgendwie in dieser Serie zu sein scheint. Und es sind ganze zwei Intimitätskoordinatoren zum Einsatz gekommen in dem Fall. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass einer vielleicht einfach keine Zeit mehr hatte oder so, oder ob sie wirklich so viel Sex in der Serie mit drin haben. Magst du da einmal kurz, wie präsentiert sich das für dich? Ist das wirklich sehr, sehr anzüglich, was da gezeigt wird, oder wird da auch einfach nur viel angedeutet?
Also das war ja dieser von dir angesprochene Einstieg, ne? Den habe ich zwar gewählt, aber es war ein Zitat eines der Hauptdarsteller von Aidan Turner, der eine der Hauptrollen spielt, neben David Tennant, den kennen wir aus Good Omens zum Beispiel, und Alex Hassel, der spielt diesen Frauenheld, den hat man zum Beispiel bei The Boys schon mal gesehen. Jetzt eben Aidan Turner, den wir aus Poldark vielleicht kennen, diese Historienserie, der hat gesagt, es gab nicht nur ein, sondern zwei Koordinatoren für diese Intimszenen. Und das sollte halt schon mal symbolisieren, eben, dass es da schon zur Sache geht und mehr als in anderen Serien. Das ist natürlich auch ein bisschen Verkaufe von ihm. Aber ja, wie viel sieht man? Es ist schon ordentlich. Also auch in der ersten Episode geht auch gleich so mit Full Frontal Nudity durch und los. Und man sieht schon einiges. Aber es ist jetzt nicht irgendwie auf sexy oder ästhetisch inszeniert, wie wir das jetzt zum Beispiel bei Undressed hatten, ne? Was ja dann auch so vor ein paar Folgen so ein Erotik-Thriller war. Es hat dann immer auch eine komödiantische und satirische Komponente, wenn jetzt bei Rivals kopulierende Paare gezeigt werden.
Das Ganze basiert auf einem Roman von Jilly Cooper aus den 80er Jahren, also aus besagter Zeit. Ich finde es ganz spannend, dass das Ganze jetzt verfilmt wurde, weil da gibt es ja scheinbar auch noch ein paar Fortsetzungen von. Da frage ich mich immer als erstes, warum ausgerechnet jetzt? Weil es ist ja auch so, dass heute viele, viele gute Bücher veröffentlicht werden. Warum bleibt man nicht bei aktuellen Werken, sondern nimmt die alten? Weil meine Sorge ist immer so, dass der Blick auf diese Zeit vielleicht auch irgendwie ein bisschen veraltet wirken kann. Oder warum jetzt? Was ist der Grund dafür?
Man könnte auch genauso gut sagen, von wem, warum heutige Bücher verfilmen, wenn es noch so viele alte gibt, die noch nicht verfilmt wurden. Also man kann es ja drehen, wie man möchte. Aber
lieber so, wie es mir besser gefällt.
Ach so, gut.
Weißt du, das ist dann immer.
Haben wir eigentlich schon einen Trend ausgerufen in dieser Folge?
Du, ich habe mir das bei den Vorbereitungen, ich habe da gesessen und überlegt, ob ich jetzt einen Trend ausrufe, dass das Ganze jetzt schon wieder so ein Sittengemälde der britischen High Society ist. Und dann habe ich gedacht, nee, das kannst du jetzt nicht schon wieder machen. Das kannst du jetzt einfach nicht schon wieder machen. Aber Emerald Fennell, da gab's doch, ich habe den Namen von dem Film vergessen, aber das ist doch auch noch nicht so lange her, dass wir das dem Thema schon mal dabei
stimmt und spielte später, aber ja, stimmt. Ja, dann bräuchte aber noch einen dritten, ne? Und da.
Ja, ich habe auch absolut keinen Trend ausgerufen.
Aber ja. Wie war die Frage nochmal? Also warum jetzt? Ja, kann man natürlich fragen. Das Buch ist von 88 und man kann ich total nachvollziehen. Und ich habe keine wirkliche Antwort. Also du hast gesagt, das ist Teil eines Zyklus. Diese Jilly Cooper hat tatsächlich, ich glaube, 11 oder 12 Bücher geschrieben, die alle in dieser fiktiven Grafschaft spielen. Da kommen dann teilweise auch die gleichen Figuren vor. Die ziehen sich dann so über die Romane. Und ich glaube tatsächlich, ohne das Buch gelesen zu haben, dass du mit ein paar Jahrzehnten Abstand noch mal einen anderen Blick drauf werfen könntest. Also diese Geschichte wäre 1988 definitiv anders verfilmt worden, als es heute möglich ist. Wo wir gerade schon über Nacktheit und über Sex gesprochen haben, damit wärst du damals so nicht durchgekommen. Insofern ist das schon ein, auch nicht immer schlecht, mal zu warten und zu gucken, gibt's vielleicht auch damals in den Büchern irgendwas, auf das man heute einen anderen Blick hat. Ich hatte ja schon gesagt, das ist ja nicht nur irgendwie diese Männerfeindschaft, die sich dann übertreffen wollen zwischen diesen beiden sehr extravaganten Figuren, sondern natürlich auch ein Blick auf die Gesellschaft damals. Also wie sind die, ich habe schon gesagt, das spielt auch teilweise hinter den Kulissen eines TV-Senders. Da kommt dann auch eine schwarze Produzentin aus New York, was zur damaligen Zeit halt total ungewöhnlich ist. Und da kannst du natürlich heute mit dem Wissen von heute oder mit dem Blick auf die heutige Gesellschaft anders draufschauen. Oder Gleichberechtigung. Also das muss nicht immer schlecht sein, wenn man tatsächlich wartet.
Stimmt, ist auch wichtig. Und überleg mal, wenn wir jetzt 20 Jahre in die Zukunft schauen, wie wird dann vielleicht möglicherweise auf die heutige Zeit geschaut? Ne? Das ist auch immer ganz spannend.
Nur positiv. Ich meine, das ist ja
besorgt.
Ich meine, ein gutes Beispiel ist ja auch Stoffe, die mehrmals verfilmt werden, die alle paar Jahrzehnte, ja. Also jetzt nicht nur um irgendwie wie Spider-Man, irgendwie damit Sony die Rechte hält, dass es dann alle 3 Jahre neuen Spider-Man gibt, Darsteller gibt, sondern Stoffe, die irgendwas haben, dass sie unterschiedliche Generationen dazu animieren, sich damit auseinanderzusetzen.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wenn du so auf King Kong oder solchen Sachen blickst, das ist ja derart oft verfilmt worden, dass man sich manchmal fragt.
Oh, ja, entweder das.
Du atmest.
Oder ich atme. Du atmest sehr, sehr laut. Muss das so sein? Mir ist gerade eingefallen, Star is Born. Also was wir mit Lady Gaga und Bradley Cooper kennen, ist ja auch schon seit vielen, vielen Jahrzehnten wurde es zum ersten Mal verfilmt, dann wurde es mehrmals verfilmt. Und klar, diese Grundgeschichte bleibt gleich, aber du hast natürlich immer ein anderes Umfeld, ein anderes Klima, in dem diese Geschichte spielt. Insofern kannst du da neue Facetten dann auch freilegen.
Du hast es eben schon gesagt, es ist so ein bisschen ein Sittengemälde der englischen High Society und lebt im Trailer zumindest. Also so ging es mir wahnsinnig von der Musik. Ja. Deshalb habe ich sie am Anfang schon mal angesprochen. Wie viel Musik ist denn jetzt wirklich in der Serie? Wie sehr hast du das bisher wahrgenommen? Und wie sehr reißt es auch mit rein? Weil der Trailer lebte komplett davon.
Ja, also der Trailer ist unterlegt mit Robert Palmers Addicted to Love. Selbst wenn Leute den Titel jetzt nicht so vom Namen her kennen, so, weil die ersten
Wenn sie es hören, dann kennen sie es.
Genau, wenn sie es hören. Ich und ich verrate nicht zu viel, dass die Serie auch zu diesem Popsong startet, und zwar an Bord der Concorde und nicht irgendwo an Bord dieser Concorde, also diesem Überschallflugzeug, was zwischen Europa und Amerika geflogen ist, heute nicht mehr fliegt, sondern auf der Bordtoilette dieses Flugzeuges, in der sich 2 Personen befinden. Also
ich möchte gar nicht wissen, was die beiden da machen.
Sie hören nicht nur Robert Palmer, so viel kann man verraten.
Ja, das ist mir klar. Ja. Aber was ich gerne wissen möchte gleich nochmal von dir, ist also kurz und knackig gleich nochmal von dir der Verweis.
Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Wie hat es dir denn gefallen? Ist es für dich eine Guck-Empfehlung, die du da rausgibst?
Ja, mir hat es sehr gut gefallen. Also es war zum einen, weil es wirklich ein erfrischendes Setting ist. Diese Mitte der 80er, England, High Society, Upper Class, ist noch nicht so totgefilmt und noch nicht so zu Ende erzählt, finde ich. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und diese Abrechnung mit diesem englischen Snobismus, das macht richtig Spaß. Also gerade in der zweiten Folge wird es noch mal, steigert sich noch mal. Und das liegt jetzt nicht an der Nacktheit, sondern weil da die Figurenkonflikte noch mal aufeinander prallen und noch mal dramatischer werden. Und ich muss sagen, es ist fiese Menschen tun fiese Dinge. Und was gibt's Schöneres?
Rivals ist verfügbar bei Disney+. +48 Emmy-Nominierungen und 9 gewonnene Emmys kann die Produktion aufweisen, über die wir jetzt sprechen. Und zwar geht es um Hex. Ein wirklich durchschlagender Erfolg, hat sogar The Bear als beste Comedy-Serie geschlagen. Ich lache immer noch. Aber das ist ein anderes Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Jetzt sprechen wir über Hex, die 3. Staffel, Micha. Auf deinen persönlichen Wunsch jetzt tatsächlich, anders als bei Rivals, wo ich dich ein bisschen reingequatscht habe.
Wo es ja dein Wunsch war, dein persönlicher Wunsch.
Mein persönlicher Wunsch.
Über die 80er zu sprechen.
Ja, genau. Nein, lass uns über Hex sprechen. Worum geht es denn in der 3. Staffel und kannst du vielleicht generell nochmal einfangen, was das Grundszenario dieser Serie ist für all diejenigen, die sich wie ich bislang nicht damit auseinandergesetzt haben?
Die sich bisher gewehrt haben. Sag's doch, wie es ist. Ja, kann ich gerne, weil es tatsächlich nötig ist, glaube ich. Also es ist jetzt keine super bekannte Serie, aber das lässt sich ja ändern. Also worum geht's in Hex? Die Serie begann mit einer alternden, da tritt man ihr, glaube ich, nicht zu nah, mit einer alternden Las Vegas Comedian-Diva, würde ich mal sagen, Diva der alten Schule, Deborah Vance. Die wird gezwungen, eben dadurch, dass sie nicht mehr so gefragt ist, sich neu zu erfinden auf der Bühne. Und die zweite Hauptperson ist eine junge, woke, sehr ich-bezogene Comedy-Autorin, Ava. Und die gerät nach einem unbedachten Tweet in Kritik und wird von ihrer Agentur praktisch gezwungen, nach Las Vegas zu gehen, um mit dieser herrischen Deborah, der alten Diva, zu arbeiten, um überhaupt noch repräsentiert zu werden von der Agentur. Und man kann sich schon denken, dass da nicht nur zwei Generationen, sondern eben zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten aufeinanderprallen. Aber im Laufe dieser ersten und zweiten Staffel nähern sich die beiden an. Jetzt in der dritten Staffel ist Deborah, weil sie sich eben neu erfunden hat oder wie auf alte Stärken besonnen hat, eben auf einer neuen Erfolgswelle. Und Ava fühlt sich so ein bisschen abgehängt. Also dass die Beziehung der beiden waren schon immer so ein Auf und Ab und jetzt ist es gerade wieder eine sehr kritische Situation und die Beziehung zwischen den beiden ist wieder ziemlich belastet.
Staffel 3 setzt deutlich nach den Ereignissen von Staffel 2 an, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ist es denn auch ein komplett anderes Setting, eine komplett andere Umgebung? Auf wie viel Neues müssen sich denn Fans der Serie da jetzt wirklich einstellen?
Na, nicht wirklich. Also Staffel 1 spielte halt dann eben viel in Las Vegas. In Staffel 2 war das dann so eine Art Roadtrip, weil eben dann auch die Deborah versucht hat, eben sich neu zu erfinden, also auch neues Material auf den Bühnen dieses Landes bzw. der USA aufzubauen. Und wir sind halt immer wieder so in den Entertainment-Metropolen unterwegs. Also Las Vegas, L.A. spielt eine große Rolle. Und dazu kommen dann halt auch nochmal Sachen, zum Beispiel nach Montreal, wenn da irgendwie so ein Comedy-Festival ist. Das ist so das Setting. Und natürlich auch die sehr luxuriösen Anwesen von Deborah Vance, die auch alleine, um ihre ganzen Abendgarderobe unterzubringen, eine ganze Lagerhalle außerhalb von Las Vegas hat und da eben durchgeht und guckt, was passt für diesen Event heute Abend, was habe ich da noch anzuziehen? Teilweise Klamotten aus den 70er, 80er Jahren.
80er Jahre, das ist wieder das Stichwort.
Ich kann doch auch nichts dafür. Die Dame ist 73 Jahre alt, da hat man halt in den 80ern schon gelebt.
Ich finde das total spannend, weil das ist ja sehr selbstreflexiv. Du hast eine Comedy-Serie, die sich wiederum mit einer Comedy Darsteller, einem Comedy-Profi irgendwo auch auseinandersetzt. Wie lustig ist denn das jetzt für mich als Zuschauer? Bin ich denn da auch Teil von gewissen Comedy-Programmen? Muss ich mir das so vorstellen, dass ich dann darüber lache? Oder ist das Grundszenario einfach so wahnsinnig witzig in dem Fall?
Also die Serie ist witziger als The Bear. Das kann man schon mal festhalten. Ist ja auch bestätigt worden von den Emmys. An. Das ist jetzt vielleicht keine so ganz große Hürde, über die man rüber muss, witziger zu sein als The Bear. Tolle Serie, aber halt nicht wirklich witzig. Ja, du hast immer mal wieder Ausschnitte aus dem Bühnenprogramm. Das ist dann eher so klassische Gags, die dann geschrieben werden, wenn du so bei dem Stand-Up-Act von Deborah dabei bist. Aber viel mehr des Humors speist sich aus diesen unterschiedlichen Persönlichkeiten und aus dem Leben und Schaffen von Deborah und von Ava. Und aber auch noch in so Subplots, die Agentin von Ava, der auch versucht halt immer mehr, wird übrigens gespielt von einem der Showrunner, hat also da eine Doppelfunktion. Da hast du auch schon wieder ganz unterschiedliche Charaktere und halt wie auch diese Deborah, also eine ganz tolle Figur, Deborah Vance, eine sehr, sehr altmodische und herrische Chefin in dem Fall ja, auch politisch unkorrekt in vielen Sachen, also wenn es dann auch geht darum, ihre Assistentin oder ehemalige Assistentin Ava zu kritisieren. Aber du merkst halt immer mehr über im Laufe dieser Serie, wie diese beiden sich ergänzen und wie viel die auch voneinander lernen. Weil Deborah Vance, klar, man kann sagen, die ist über den Berg, die ist irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Dabei hat die, dadurch, dass sie als Frau in der Comedy-Branche in den 80er Jahren, also ist ja eine fiktive Person, aber die war halt schon wirklich früh eine der wenigen Frauen, die auf den Bühnen stand, die TV-Shows gemacht hat. Ohne die hätte wahrscheinlich Ava, also diese junge Comedy-Autorin, gar nicht ihren Beruf machen können, ohne dass die Leute wie Deborah, und davon gab es nicht viele Frauen, ihr den Weg geebnet haben. Also eine ganz spannende Perspektivwechsel, der dann auch von beiden Seiten dann vorgeht.
Muss ich denn jetzt vorherige Staffeln gesehen haben, um mit der dritten Staffel anfangen zu können? Also ich bin ja immer so ein bisschen davon abgeschreckt, wenn ich sehe, es gibt schon so und so viele Staffeln und da muss ich mich jetzt erstmal durcharbeiten, um zum aktuellen Material zu kommen. Ist das notwendig oder könnte ich theoretisch auch direkt bei Staffel 3 einsteigen?
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, ja, Man muss wirklich vorne anfangen. Ist jetzt nichts wie, die Folgen sind nicht abgeschlossen, wie es bei Sitcoms, wo wir über How I Met Your Mother oder Modern Family oder was auch immer gesprochen haben. Nee, es wird eine fortlaufende Handlung erzählt. Aber das Gute ist, es gibt zwei gute Nachrichten. Die erste ist, Staffel 1 und 2 läuft bei Netflix und damit wahrscheinlich noch mal zugänglicher für viele Leute als jetzt Staffel 3, die bei RTL Plus startet. Das heißt, die kommen dann nach und nach zu Netflix. Die zweite gute Nachricht ist, dass die Pilotfolge von Staffel 1, also da, wo die Figuren eingeführt werden, für mich eine der besten Comedy-Pilotfolgen oder eine der besten Pilotfolgen überhaupt sind, weil die es so schafft, in knapp 30 Minuten, 29 Minuten eben diese beiden Figuren einzufügen, was die besonders macht und warum man sich freut, jetzt Zeit damit zu verbringen, mit diesen beiden so, so unterschiedlichen Figuren Zeit zu verbringen, die wirklich von vornherein so unterschiedlich sind und erst nach und nach irgendwie ihre Gemeinsamkeiten entdecken. Also ja, man muss vorne anfangen, aber vertraut mir, ist eigentlich eine Schande, dass diese Serie in Deutschland immer noch so unbekannt ist. Und wenn ihr nicht mir vertraut, und für mich ist es wirklich aktuell die beste Comedy-Serie, dann vertraut den Emmys, die das auch bestätigt haben. Also Emmy für die beste Comedy-Serie. Emmy, wir haben noch gar nicht über die Besetzung gesprochen. Jean Smart als Deborah Vance ist, wenn sie nicht 73 wäre, würde ich sagen, absolute Entdeckung. Also mir ist sie vorher nicht aufgefallen. Man fragt
später
sich,
Durchbruch.
USA war sie schon bekannt, aber halt jetzt nichts, was nach Deutschland gekommen wäre oder kaum was nach Deutschland gekommen wäre. Also ganz, ganz tolle Schauspielerin, geht da total auf. Und wenn ihr den Emmys nicht vertraut und wenn ihr mir nicht vertraut, dann vertraut Rotten Tomato in diesem Fall. Ich lese jetzt mal die Wertung von 0 bis 100% für die Staffeln 1 bis 3 vor. 100%, 98%, 100%. Das sind die drei Staffeln, Wahnsinn. Die Bewertungen. Positiven Bewertung. Ja, Streber, genau.
Macht die Serie ja schon wieder unsympathisch, weißt
genau.
du, wenn die dann
bloß
so,
nicht gucken.
So gute Wertung hat. Ja, also, ist es ja auch schon. Nee, mach du.
Nee, sag du.
Es ist ja auch schon eine vierte Staffel bestätigt, wenn ich das jetzt richtig den Meldungen entnommen habe. Das spricht ja dann auch für die Qualität der dritten Staffel.
Ja, und es gibt auch noch zu erzählen, ohne da jetzt zu viel zu verraten. Das kann noch weitergehen. Ich glaube, es ist jetzt nicht so, was über 10 Staffeln laufen wird. Und es ist auch nicht so, um Erwartungsmanagement zu betreiben, es ist jetzt nicht so wie bei einer Sitcom, wo alle 30 Sekunden Lacher kommt. Also diese Lacher und die Komik speist sich eher durch die Situation und aus den Figuren heraus.
Falls ihr jetzt neugierig geworden seid und ich euch vielleicht, wie ich, noch nicht mit Hex auseinandergesetzt hat, Micha hat es schon angesprochen, die ersten beiden Staffeln bei Netflix, Staffel 3 wiederum startet jetzt bei RTL Plus. Das war unsere zweite Oktoberfolge mit sehr spannenden Highlights, wie ich finde. Und nichtsdestotrotz bin ich jetzt auch ganz dankbar, meine Stimme ein bisschen wieder schonen zu dürfen.
Ja, ich glaube, bei der Halloween-Folge wirst du schon wieder ganz anders klingen.
Meinst du?
Ja, ich habe da ein gutes
gute
Gefühl.
Hoffnung. Ja. Wir hoffen einfach mal das Beste für meine Gesundheit. Was ich ganz spannend fand, war, Micha, da werde ich dich jetzt ein bisschen öfter mit aufsehen. Die 80er Jahre haben sich ja wirklich so ein bisschen durchgezogen durch die Folge heute.
Aber also das war jetzt kein Masterplan. Also bevor du jetzt den nächsten Trend ausrufst, es ist, glaube ich, liegt in der Natur der Sache, dass die uns immer wieder begleiten. Gerade musikalisch.
So, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch bei unserer nächsten regulären Episode mit dabei seid. Wie ihr wisst, erscheinen wir immer am 1. und am 3. Freitag des Monats. Und natürlich sehr gerne auch, wir haben es anfangs schon angesprochen, unsere Halloween-Sonderfolge, die kommenden Freitag erscheint. Schaltet gerne ein, abonniert uns, damit ihr auch auf jeden Fall erfahrt, wenn diese Folge erscheint. So, Micha, und wir machen uns jetzt schon mal an die Planung, wie es demnächst bei You Can Stream weitergeht.
Ja, sehr gerne.
Tschüss, macht's gut.
Tschüss.